SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Stefan Deppen im Studio. Es ist 17.30 Uhr und wir berichten bis 18 Uhr über das Wichtigste des Tages. Dazu gehört heute der EU-Gipfel in Brüssel, wieder im Zeichen von Ukraine und Gaza. Wir blicken nach Moskau. Dort ist jetzt das endgültige Ergebnis der Präsidentschaftswahl präsentiert worden. Und wir berichten über eine ungewöhnliche Allianz in Berlin, die fordert endlich die Einführung des Klimageldes. Willkommen zu unserer Sendung. Zu Beginn schalten wir nach Brüssel zu unserem Korrespondenten Andreas Meyer-Feist. EU-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs heute und morgen mit den schon fast zur Routine gewordenen Themen Ukraine und Gaza. Und einen Gast gab es heute, nämlich den Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres. Der hatte schon wiederholt auf die humanitären Probleme im Gazastreifen hingewiesen. Ich nehme an, Andreas Meyer-Feist auch heute wieder.
Ja, er hat ein sehr düsteres Bild der Lage gezeichnet. Die Zahl der Opfer in Gaza sei beispiellos. So etwas habe er in seinem Amt noch nie erlebt. Es sei eine Situation der Straflosigkeit vorhanden, in der jede Seite denke, dass sie tun könne, was sie wolle. Und das sei ein riesiges Problem und eine Herausforderung eben auch an die Europäische Union, die aufgefordert wurde, hier eine Führungsrolle einzunehmen, um den Konflikt einzudämmen.
Und was haben die Staats- und Regierungschefs darauf gesagt?
Ja, vor allem sind sie nicht daran interessiert, Israel einerseits zu sehr, sage ich mal, in die Parade zu fahren. Andererseits warnen sie Israel aber auch davor, eine Bodenoffensive in der Stadt Rafah zu starten, an der Grenze zu Ägypten, in der 1,5 Millionen Palästinenser Zuflucht gesucht haben. Und im Gegenteil soll Israel dafür sorgen, dass die Grenzen geöffnet werden und dass Hilfslieferungen in das Land gebracht werden können.
Wir sind nicht für eine große Offensive in Rafah. Das habe ich auch in Israel selbst betont. Und wir hoffen darauf, dass jetzt ein länger anhaltender Waffenstillstand möglich wird, der auch verbunden ist mit der Freilassung aller Geiseln.
Bundeskanzler Scholz hat das so formuliert, auch Frankreichs Präsident Macron. Hier will man an einem Strang ziehen.
Aber wird das nutzen, an diesem einen Strang zu ziehen? Denn die Forderungen gibt es ja von verschiedener Seite schon seit Wochen und Israel stellt sich stur, etwas überspitzt formuliert.
Es gibt ja auch sehr drastische Forderungen, die hier diskutiert wurden, zum Beispiel von Spanien und auch von Belgien, nämlich Israel mit einer Stornierung des Assoziierungsabkommens sozusagen abzustrafen. Das wird aber von Deutschland und Frankreich kategorisch abgelehnt und hat eben keine Chance, hier durchgesetzt zu werden.
Es zeigt aber, dass die EU in dieser Frage durchaus nicht so einig ist, wie es vielleicht nach außen scheint.
Das stimmt, aber am Ende wird man doch, habe ich so den Eindruck, hier nicht mehr gegen Israel unternehmen. Zumindest besteht jenseits der Maßnahmen gegen einzelne Siedler doch Einigkeit, dass man den politischen Druck erhöhen soll, aber mit Sanktionen eher vorsichtig umgeht.
Anderes schwieriges Thema ist die Unterstützung der Ukraine und die militärische Unterstützung vor allem. Gibt es da etwas Neues auch bei der Finanzierung?
Ja, man will versuchen, an die Vermögen heranzukommen, die von Russland in der EU angelegt wurden. Insgesamt sind 200 Milliarden Euro gesperrt worden und an die Zinsen möchte man ran. Das sollen 3 Milliarden Euro pro Jahr sein. Damit rechnet jedenfalls die Europäische Union und Bundeskanzler Scholz, aber auch Frankreichs Präsident Macron sagen, das Geld könnte man eben abschöpfen, die Zinsen, um dafür auch Waffen und Munition für die Ukraine zu finanzieren. Da geht es vor allem um 1 Million Schuss Munition, die dringend gebraucht werden und einer Finanzierung bedürfen.
Kann man sagen, dass das sozusagen eingetütet ist oder ist das noch nicht endgültig beschlossene Sache?
Also Bundeskanzler Scholz hat gesagt, das wird wohl auch so kommen. Es gab allerdings auch Bedenken, unter anderem von Österreich, die haben gesagt, vielleicht sollte man das Geld dann doch eher für langfristige Projekte wie den Wiederaufbau verwenden, aus politischen Gründen. Aber das hat keine Chance, weil alle doch sehen, dass es dringend ist, dass eben militärische Hilfe nötig ist und dass die Position, die Deutschland und Frankreich hier vorgeben, dass die eben eine ganz andere ist, dass die Ukraine jetzt so stark wie möglich gemacht werden soll für alles, was kommt.
Vielleicht noch kurz zu einem anderen Thema, einem innereuropäischen, wenn man so will, zu Bosnien-Herzegowina. Das Land wartet ja darauf, mit der EU Beitrittsverhandlungen aufnehmen zu können. Die Kommission ist dafür. Gibt es dafür im Rat schon eine Mehrheit?
Also man will etwas vorsichtig sein. Bundeskanzler Scholz hat das so gesagt. Eigentlich müsste man da jetzt mal anfangen. Nach 20 Jahren, so alt ist nämlich das Angebot und politisch sei das nun auch längst überfällig. Man möchte das aber dann auch gerne zusammen machen mit anderen Ländern und auch Georgien, die Ukraine und auch Moldau in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Ich würde sagen, es ist Bewegung in der Sache. Und wenn Bosnien-Herzegowina noch etwas mehr tut, um die Voraussetzungen zu erfüllen, dann könnte es tatsächlich diese Gespräche spätestens im nächsten Jahr geben.
Aber bis zu einem Beitritt gehen dann mindestens noch 10, 15 Jahre ins Land.
Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich sein. Aber man hat sich ja auch ein Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahrzehnts sozusagen noch einmal eine Erweiterung zu schaffen und gleichzeitig auch die EU zu reformieren. Also die Zeit drängt. Es könnte etwas schneller gehen als in der Vergangenheit.
Andreas Meyer-Feist live aus Brüssel zum aktuellen EU-Gipfel, der morgen zu Ende geht. Vielen Dank für diese Informationen und wir bleiben noch in Brüssel, aber wenden uns einem anderen Thema zu. Deutschland hat sich ja von der Atomkraft als Energieträger verabschiedet. Damit steht Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern. Dort genießt die Atomkraft in Zeiten der Verabschiedung von fossilen Energieträgern vor einer Renaissance. Und haben auf europäischer Ebene auch immer noch gute Argumente. Erinnert sei zum Beispiel an den Euratom-Vertrag aus den 50er Jahren. Der gilt ja, ist verändert worden, aber er gilt nach wie vor. Im Artikel 2 steht da ausdrücklich die Aufgabe, Kernindustrien zu schaffen und zu entwickeln, um den Lebensstandard in den Mitgliedstaaten zu heben. Also etwas anders als das, wie es im Moment vielleicht politisch diskutiert wird. Und vor diesem Hintergrund hatten Atomenergiebehörde und Belgien als Ausrichter zum Atomenergiegipfel nach Brüssel geladen. Von diesem Gipfel berichtet Thomas Spickhofen.
Der Präsident aus Frankreich, der Regierungschef aus Ungarn.
France, please welcome His Excellency Emmanuel Macron, His Excellency Viktor Orbán, Ulf Christensen, Prime Minister of the Netherlands. Please welcome Mr. Mark Rutte.
Die Ministerpräsidenten aus Schweden und aus den Niederlanden, Bulgarien, Serbien, Tschechische Republik, der Vizepremier aus China, der Außenminister aus Japan, eine große Delegation aus den USA. Die Liste der Politprominenz ließe sich noch einige Minuten fortsetzen. Die IAEA, die Internationale Atomenergieorganisation, hat groß aufgefahren, gemeinsam mit Belgien, auf dem Messegelände am Atomium, das beim Familienfoto als Kulisse für die Versammlung Freunde der Atomkraft dient. Ein starkes Symbol findet Gastgeber Alexander De Croo, der belgische Regierungschef. An diesem Atomium kann man sehen, wie sehr wir in den 50ern daran geglaubt haben, dass wissenschaftlicher Fortschritt unsere großen Herausforderungen löst. Das brauchen wir auch jetzt wieder, mehr denn je. Und so ist auch die Stimmung bei den insgesamt 37 Ländern, die als Teil oder als Beobachter der Atomallianz nach Brüssel gekommen sind. Dazu Vertreter aus der Industrie und aus der Wissenschaft. Von den 27 EU-Mitgliedern ist gut die Hälfte mit an Bord. Ich erwarte von diesem Gipfel, dass er die Atomkraft in der EU und im weltweiten Energiemix stärkt, sagt Klaus Iohannis, der rumänische Regierungschef.
I expect today's summit to strengthen the commitment to the expansion of nuclear power in the European Union.
Und dazu sollte am besten auch Geld aus der EU fließen. Wir wollen die Kernkraft, erklärt zum Beispiel der serbische Präsident, aber wir haben kein Know-how und kein Geld. Wir setzen auf die europäische Hilfe. Der belgische Gastgeber Alexander De Croo schlägt in einem Interview heute vor, die Forschung, vielleicht auch Atomprojekte könnten aus dem EU-Haushalt bezahlt werden. Normalerweise ist das nationale Angelegenheit, aber eben sehr teuer. Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen und lehnt eine Finanzierung aus den gemeinsamen Brüsseler Töpfen wenig überraschend ab. Die Atomkraft wird in Europa unterschiedlich gesehen, so beschreibt es die Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Aber dort, wo man offen dafür sei, könne sie eine wichtige Rolle auf dem Weg zur sauberen Energie spielen.
In countries that are open to the technology. Nuclear technology can play an important role in the clean energy transition.
Die Abschlusserklärung dieses ersten Treffens der Atomallianz ist ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Atomenergie, die bis 2050 verdreifacht werden soll. Die Unterzeichner verpflichten sich darin, das Potenzial der Nuklearenergie, wie es heißt, voll auszuschöpfen und fordern internationale Geldgeber dazu auf, bei ihren Investitionen Projekte der Nuklearenergie genauso zu behandeln wie andere emissionsfreie Energielieferanten. Am Rande des Treffens protestierten Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace gegen den Einsatz und Ausbau von Atomenergie. Sie seilten sich vom Dach der Messehalle ab und hielten ein Plakat mit den Worten Nuclear Fairy Tale, nukleares Märchen, über den Eingang.
Nach Moskau. Dort hat die Zentrale Wahlkommission heute das offizielle Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl präsentiert. Überraschungen gab es dabei nicht, soweit so erwartbar. Aber einige Dinge haben dann doch überrascht, so unser ARD-Korrespondent Frank Eichmann aus Moskau.
Russland auf Rekordkurs, freute sich die Chefin der Zentralen Wahlkommission Ella Pamphilova am Vormittag, als sie eigentlich nur das amtliche Endergebnis bekannt gab. 76.277.708 Wähler haben für Wladimir Putin gestimmt. Das sind 87,28% aller teilnehmenden Wähler. Das demonstriert die Fähigkeit unseres Volkes, in schweren Zeiten zusammenzustehen. Da sprach hörbar nicht die überparteiliche oberste Wahlleiterin, sondern auch die glühende Putin-Unterstützerin. Und sie hatte noch einen amtlichen Rekord zu vermelden. Die Wahlbeteiligung bei der Präsidentschaftswahl betrug 77,49%. Eine solche Zahl hat es in der modernen Geschichte Russlands noch nicht gegeben. Das ist auch ein Zeichen. Direkte Wahlen sind ein Element von Legitimität und Demokratie. Der wiedergewählte Präsident in einer kurzen Rede am Mittag: Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Für mich ist sie viel wichtiger als rein formell der Sieg bei den Wahlen. Das ist die Unterstützung des politischen und wirtschaftlichen Kurses unseres Landes, unserer gemeinsamen Ergebnisse. Ohne Zweifel wäre Präsident Putin auch dann zum fünften Mal wiedergewählt worden, hätten echte Alternativkandidaten antreten dürfen und wäre die eigentliche Abstimmung frei und fair verlaufen. Mehrere russische unabhängige Exilmedien jedoch haben die veröffentlichten Daten der Zentralen Wahlkommission statistisch ausgewertet und kommen zu dem Schluss, es gab massive Manipulationen. Das Internetportal Medusa etwa, hier in Russland gesperrt, nennt die Wahl die unfairste der russischen Geschichte. Medusa beruft sich auf eine umfangreiche statistische Auswertung der offiziellen Daten durch den Wahlanalysten Ivan Shukshin. Danach sind nicht Stimmzettel im großen Stil verändert worden, sondern gleich die Protokolle der Wahlkommissionen. Ein Beleg dafür: Tschurows Säge, benannt nach dem früheren Chef der russischen Wahlkommission, Wladimir Tschurow. Betrachtet man die Kurve der Wahlbeteiligung von 0 bis 100% und auf der anderen Achse alle Wahllokale, dann steigt die Kurve langsam an. Sie hat aber bei runden Zahlen, insbesondere bei 80, 85, 90 und 95%, auffällige Zacken nach oben. Statt der zu erwartenden Kurve einer Normalverteilung wird eine Art Sägeblatt sichtbar. Der Politologe Dmitri Areschkin erklärte das im YouTube-Kanal der Wahlbeobachtungsorganisation Golos, die in Russland als sogenannter ausländischer Agent gebrandmarkt wurde. Nun, diese Tschurow-Säge. Immer bei durch 5 teilbaren Zahlen gibt es diesen Anstieg. Der Einfachheit halber haben sie diese Zahlen genommen. Sie hätten auch 72,4% schreiben können, aber nein, sie nahmen in den Wahllokalen direkt 75, dann 80, dann 85%. Das ist Tschurows Säge in ihrer reinsten Form. Nur eines mehrerer Indizien dafür, dass die Zahlen der Präsidentschaftswahl deutlich nach oben manipuliert wurden. Um über 20 Millionen, schätzt Medusa. Die Novaya Gazeta Europe geht sogar von über 30 Millionen erfundener Stimmen aus und ebenfalls davon, dass der Wählerwille Richtung Amtsinhaber verschoben wurde. In Russlands offiziellen Medien sind diese Manipulationsvorwürfe kein Thema. Noch einen Rekord aber vermeldet das staatliche Meinungsforschungsinstitut FZIOM, dessen Ergebnisse allerdings wegen der problematischen Lage der Meinungsfreiheit mit Vorsicht betrachtet werden müssen. Nach dieser Umfrage halten 65% der Befragten die offiziellen Ergebnisse der Wahl für zuverlässig, so viel waren es noch nie. Aber immerhin etwa 2 von 10 Befragten vermuten Wahlbetrug, der jedoch nicht dramatisch auf das Gesamtergebnis durchschlug. Und etwa jeder 10. meinte, genau 12% der Befragten, den Wahlergebnissen in Russland ist nicht zu trauen.
Es ist 17:44 Uhr, SR-Infobilanz am Abend, nun die Nachrichten mit Peter Weizmann.
Die USA setzen sich im UN-Sicherheitsrat erstmals für eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen ein. US-Außenminister Blinken sagte bei einem Besuch in Saudi-Arabien, ein von Washington vorgelegter Resolutionsentwurf fordere eine sofortige Feuerpause, verbunden mit der Freilassung der Geiseln. Zuletzt hatten die USA im Februar noch einen von Algerien eingebrachten Resolutionsentwurf blockiert, in dem eine sofortige humanitäre Feuerpause gefordert wurde. Zwischen Israel und den USA war es zuletzt zu massiven Verstimmungen gekommen. US-Präsident Biden warnte den israelischen Regierungschef Netanyahu mit immer größerem Nachdruck vor einer Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Der AfD-Kreisvorstand Saarpfalz will den Landesparteitag der AfD am Samstag in Rheinheim verhindern. Nach SR-Informationen klagt der Vorstand gemeinsam mit einzelnen Mitgliedern weiterer Kreisverbände vor dem Bundesschiedsgericht. Aus Sicht des Kreisvorstandes Saarpfalz soll der Parteitag aus formalen Gründen nicht zulässig sein. Demnach seien unter anderem Fristen nicht eingehalten worden. Damit geht der Kreisvorstand Saarpfalz in die Konfrontation mit dem Landesvorstand, nachdem der zuletzt dem bisherigen Kreisvorsitzenden Löw die Mitgliederrechte entzogen hatte. Bei einer möglichen Pensionierung des suspendierten Oberbürgermeisters Schneidewind kommen auf die Stadt Homburg offenbar hohe Nachzahlungen zu. Schneidewind könnte dann nach SR-Informationen zusätzlich zu seinem Ruhegehalt mit einer sechsstelligen Summe rechnen. Wie das Innenministerium dem SR mitteilte, wäre eine Amtsenthebung Schneidewinds nach dessen Versetzung in den Ruhestand nicht mehr möglich. Die bisher erfolgte Suspendierung einschließlich der Kürzung der Bezüge hätte dann keine Rechtsgrundlage mehr. Die Stadt Homburg müsste dann laut Ministerium die einbehaltenen Dienstbezüge entsprechend nachträglich auszahlen. Die Fußballnationalmannschaft wird ab 2027 mit Trikots von Nike statt Adidas auflaufen. Das hat der Deutsche Fußballbund bekannt gegeben. Laut DFB-Mitteilung hat Nike das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und habe zudem mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt. Die Partnerschaft soll bis 2034 dauern. Nike soll in dieser Zeitspanne alle Nationalteams ausrüsten. Adidas ist seit über 70 Jahren Partner des DFB. Bei allen WM- und EM-Titeln von Männern und Frauen war Adidas der Ausrüster.
Was haben mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute, Sozialverbände und Klimaaktivisten gemeinsam? Zumindest eine Forderung, die nach der schon im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigte Einführung eines Klimageldes. Das nämlich soll die finanziellen Folgen der CO2-Bepreisung lindern helfen. Sollte, denn bis jetzt gibt es dieses Klimageld nicht. Aus Berlin, Martin Polanski.
Im Koalitionsvertrag der drei Ampelparteien steht der Begriff schwarz auf weiß, Klimageld. Das soll einen sozialen Ausgleich schaffen für die steigenden Kosten aus der CO2-Bepreisung. Im Grundsatz hatten sich die Ampelparteien schon vor 2,5 Jahren auf das Klimageld verständigt. Aber es ist nicht in Sicht. Deutliche Kritik daran übt Carla Remzma von Fridays for Future.
Mit ihrer aktuellen Blockade des Klimageldes macht die Bundesregierung deutlich, sozialer Klimaschutz scheitert an der Ampel.
Remzma sitzt am Vormittag auf dem Podium der Bundespressekonferenz. 14 Umwelt- und Sozialverbände haben sich zusammengetan, um den Druck zu erhöhen, damit das Klimageld schnell kommt. Denn spätestens seit den heftigen Debatten über das Heizungsgesetz im letzten Jahr ist klar geworden, viele Menschen im Land sehen ambitionierten Klimaschutz als Belastung für ihren Geldbeutel an. Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Die fehlende soziale Akzeptanz in unserer Gesellschaft sehe ich als die größte und wichtigste Hürde heute für einen erfolgreichen Klimaschutz, für die Erreichung der Klimaschutzziele. Und aus diesem Grund ist das Klimageld so wichtig.
Konkret geht es beim Klimageld um Folgendes. Beim Tanken oder Heizen fällt für jeden ein CO2-Preis an, der gleich mitverrechnet wird und jährlich ansteigt. Im letzten Jahr hat der Staat so knapp 11 Milliarden Euro eingenommen. Über das Klimageld könnten diese Mittel zurückfließen, indem jeder Bürger 100 bis 150 Euro vom Staat überwiesen bekommt. Pro Jahr. Das soll einen sozialen Ausgleich schaffen. Denn Geringverdiener würden unterm Strich mehr profitieren als Reiche, da sie weniger CO2 verursachen. Soweit das Klimageld in der Theorie.
Wir bedauern die Situation, dass es bis zur Zeit noch nicht da ist,
sagt der FDP-Klimapolitiker Olaf in der Beek. Die Ampel kommt nicht voran und dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen fehlt es immer noch an einem verlässlichen Auszahlungsmechanismus, mit dem der Staat jeden Bürger vom Baby über die Beschäftigten bis zu Rentnern erreichen kann. Das FDP-geführte Finanzministerium arbeite an dem Mechanismus, so der liberale Abgeordnete in der Beek.
Wir gehen davon aus, dass der Anfang 25 steht und dass im 25 eigentlich ein Klimageld ausgezahlt werden könnte. Da liegt der Spielball dann allerdings wieder bei Minister Habeck.
Der FDP-Politiker meint damit das Thema der Finanzierung, die vor allem umstritten ist zwischen FDP und Grünen. Denn die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung braucht Wirtschaftsminister Habeck für andere Klimaschutzprojekte, etwa den Umbau der Industrie oder auch Strompreisentlastungen. Die Grünen fordern daher zusätzliche Mittel, um das Klimageld finanzieren zu können, was die FDP wiederum ablehnt, mit Verweis auf fehlende finanzielle Spielräume. Der grüne Haushaltspolitiker Felix Banaschak.
Wir sind sehr dafür, dass es kommt und wir wollen auch dafür die Voraussetzungen schaffen. Aber in der Tat ist es so, es ist halt etwas, worauf sich die Regierung im Gesamten verständigen muss. Und wir werben sehr stark dafür, weil wir glauben, dass es ein gutes Instrument ist.
So muss man feststellen, im Grundsatz ist das Klimageld im Koalitionsvertrag zwar verabredet, aber letztlich sind die Aussichten schlecht bis zur nächsten Wahl. Denn die Finanzierung des Klimageldes ist in der Ampelkoalition bislang nicht geklärt.
Es läuft nicht rund bei der Bahn. Das hat viele Gründe, vom maroden Streckennetz bis zu wenig Personal. Und dann gibt's noch die Streiks, die die Kunden verärgern. Immerhin, alles Lamentieren hilft nichts, die Probleme sind aber immerhin erkannt. Und der Bund wird sich langsam seiner Verantwortung als Gesellschafter bewusst und stellt Milliarden zum Ausbau und Ausbesserung der Infrastruktur bereit. Jedenfalls theoretisch. Praktisch noch nicht so ganz und deshalb musste das Unternehmen Bahn heute Verluste in Milliardenhöhe verkünden. Johannes Frevel.
2,4 Milliarden Euro Verlust mit nur noch 45 Milliarden Euro, 13% weniger Umsatz. Die Deutsche Bahn ist im vergangenen Jahr in eine tiefe Krise gerollt. Teils deshalb, weil sie das marode Netz modernisieren muss, der Bund seinen Anteil zunächst jedoch nicht zahlte. Aber sinkende Gewinne des bisherigen Goldesels DB Schenker und vorübergehend mehr Mitarbeiter, um Beschäftigte in diesem Jahr beim Abschied in die Rente zu ersetzen, auch das belastete die Bahnbilanz im vergangenen Jahr. In diesem Jahr will die Deutsche Bahn wieder in die schwarzen Zahlen fahren. Vor allem dadurch, dass der Bund zugesagte Modernisierungsgelder nachzahlt, machte Bahn-Finanzvorstand Levin Holle deutlich.
Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem höheren Konzernumsatz von ungefähr 47 Milliarden Euro. Beim Ergebnis wollen wir uns deutlich verbessern und einen operativen Gewinn von über einer Milliarde Euro erreichen. Wir erwarten vor allem eine starke Erholung beim operativen Ergebnis des Systemverbunds Bahn. Ein wesentlicher Treiber hierfür ist die Ablösung unserer Vorleistungen aus 2023 für dringende Arbeiten an der Infrastruktur durch den Bund.
Das größte Sorgenkind, das ist die Frachttochter DB Cargo. Die erwirtschaftet seit vielen Jahren dreistellige Millionenverluste und verliert Marktanteile an private Wettbewerber. Im vergangenen Jahr landete sie vor Steuern und Zinsen in einem Minus von fast 500 Millionen Euro. Güterverkehrschefin Sigrid Nikutta will zur Sanierung Güterzüge streichen, die kein Geld einbringen. Gegen den Widerstand von Gewerkschaftern.
Auch DB Cargo ist nicht verpflichtet, verlustträchtige Verkehre zu fahren. Auf diesem Weg werden auch Mitarbeitende bei DB Cargo zukünftig weniger benötigt. Die werden alle einen Arbeitsplatz innerhalb unseres Unternehmens, der DBAG, finden. Genau das ist das Ziel.
In diesem Jahr will die Bahn so viele neue Strecken auf Vordermann bringen wie nie zuvor. Und dennoch stellt Bahnchef Richard Lutz in Aussicht, kam im vergangenen Jahr mit 64% nicht einmal jeder dritte Fernzug pünktlich an. Soll das in diesem Jahr etwas besser werden?
Für den Fernverkehr speziell haben wir den Aktionsplan Pünktlichkeit gestartet. Wir steigern zum Beispiel die Verfügbarkeit von Zügen zu Tagesbeginn, damit wir im Tagesverlauf mehr Puffer haben. Alle diese Maßnahmen und viele andere mehr, die wir vorantreiben, sollen dazu beitragen, dass wir im Fernverkehr etwa 70% Pünktlichkeit in diesem Jahr erreichen. Das ist eine wichtige Zielmarke, weil wir wissen, dass die Kundenzufriedenheit bei geringerer Pünktlichkeit besonders leidet.
Keine Neuigkeiten konnte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler zur Tarifrunde mit den Lokführern verkünden. Man redet weiter miteinander, das bedeutet, Streiks vor Ostern sind nicht absehbar.
Die Bahn fährt schon lange elektrisch, jedenfalls größtenteils. Bei der Mobilität auf der Straße ist das noch lange nicht so weit, aber die Autohersteller und ihre Zulieferer bauen die Kapazitäten für Elektroantriebe weiter aus. auch ZF in Friedrichshafen. Das ZF-Werk in Saarbrücken ist größter industrieller Arbeitgeber des Saarlandes. Einzelheiten zum Ausbau der E-Sparte hat ZF heute bekannt gegeben. Für Saarbrücken hänge viel an einer größeren Produktivität. Einzelheiten von SR-Reporter Mirko Tomic.
Die Ankündigung der Unternehmensführung bedeutet alles andere als gute Aussichten für den Standort in Saarbrücken. Zurzeit arbeiten über 10.000 Menschen im Saarland für ZF. Aber hier sind vor allem Automatikgetriebe für Verbrenner gefragt. Auch die Variante für Plug-in-Hybridfahrzeuge. Lediglich 200 Mitarbeiter produzieren E-Antriebachsen für BMW. Seit Jahren verhandelt der Saarbrücker Betriebsrat mit der Geschäftsführung um eine Ausweitung dieser Produktpalette mit weiteren E-Mobilitätskomponenten mit eher bescheidenem Erfolg. Aber nur so könnten nach dem Ende des momentanen Hypes um die Verbrennerautomatikgetriebe sichere Jobs in nennenswerten Umfang am saarländischen Standort entstehen. Dass das Werk aber auf jeden Fall bis 2030 deutlich kleiner werden wird, wollte der ZF-Chef definitiv nicht ausschließen. Insgesamt will ZF 7 Milliarden Euro in seine Standorte bis 2025 investieren. 30% davon könnten nach Deutschland fließen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wie viel am Ende im Werk in Saarbrücken davon ankommt, wird noch ausgehandelt.
Viele Autohersteller haben sich inzwischen ganz der Elektromobilität verschrieben. Aktuell stockt der Ausbau, aber die Richtung hin zu batteriebetriebener Mobilität ist politisch vorgegeben. Ein Autohersteller hat sich für eine andere Strategie entschieden. Unter dem Stichwort Technologieoffenheit fährt BMW in München einen Sonderweg. Von der Jahrespressekonferenz in München berichtet Gabriel Wirth.
The future of the car.
Mit salbungsvollen Worten preist BMW-Chef Oliver Zipse das erste Modell der neuen Klasse an. Die virtuelle Jahrespressekonferenz stand ganz im Zeichen dieser geplanten Baureihe voll elektrischer Autos, die BMW in das Elektrozeitalter tragen soll. Losgehen soll es in der zweiten Hälfte kommenden Jahres im neuen ungarischen Werk des Autoherstellers in Debrecen. Das erste Modell ist ein sogenanntes neue Klasse X-Modell. Die X-Modelle der Marke sind SUVs. Sie gehören zum erfolgreichsten Segment der Münchner. Ab 2026 rollen dem Plan nach dann die sportlicheren Modelle der neuen Klasse auch in München vom Band. Das Stammwerk von BMW wird gerade umgebaut. Ab 2027 sollen dort nur noch vollelektrische Fahrzeuge produziert werden. Für diesen Wandel braucht es auch die entsprechenden Mitarbeiter. In Deutschland sind 4.000 Neueinstellungen geplant. Die Arbeitsdirektorin Ilka Horstmeier ist trotz des Fachkräftemangels zuversichtlich.
Aktuell sehen wir, dass wir einen guten Bewerbereingang haben, dass wir die Fachkräfte am Arbeitsmarkt gesichert bekommen. Auch der Ausbildungsjahrgang 2024 ist bereits vollumfänglich bestückt. Darüber sind wir sehr froh und wir nutzen natürlich auch den Personalumbau, wie gerade hier im Werk München gesehen, dass wir unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel aus dem Motorenwerk hier in München qualifiziert haben und jetzt auch in den Zukunftstechnologien einsetzen können.
In den nächsten 24 Monaten sollen insgesamt 6 Modelle der neuen Klasse auf den Markt kommen. Der Vorstand hält dabei an seinen ehrgeizigen Zielen fest. Schon vor 2030 könnte mehr als die Hälfte der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge der Münchner über einen voll elektrischen Antrieb verfügen, glaubt Konzernchef Oliver Zipse. Allerdings heißt das dann auch, dass immer noch rund die Hälfte der verkauften Autos einen Verbrennermotor haben wird. Zipse hat noch einmal begründet, warum man bei BMW technologieoffen bleiben will.
Weil es für diese Dekade und eigentlich auch für die nächste weltweit genau der richtige Ansatz ist. Wir haben momentan nicht die Randbedingungen, um alle Kunden, die wir bedienen wollen, mit reinen Elektroautos zu bedienen. Und deswegen fahren wir eine Parallelstrategie. Es ist viel zu früh, das jetzt schon vorwegzunehmen.
Der derzeitige Umbau kostet aber auch viel. In diesem Jahr investiert BMW mehr als 8,8 Milliarden Euro, so viel Geld wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Die Mittel fließen aber nicht nur in die neue Klasse, machte der Entwicklungsvorstand Frank Weber deutlich.
Das ist ein Investment ins Unternehmen in Summe. Was meine ich damit? Wir nehmen das zum Anlass, wenn die neue Klasse kommt, alle Technologien auf den absolut neuesten Stand zu heben. Und das betrifft also E-Maschinen, Batterien, das betrifft das ganze Digitale, das betrifft das Bordnetz, das betrifft die Fahrerassistenz. Und dabei zu berücksichtigen, dass sie nicht nur in die Modelle der neuen Klasse gehen, sondern dem Gesamtproduktportfolio zur Verfügung stehen.
Aufgrund der hohen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem leichten Rückgang des Gewinns vor Steuern.
Zum Ende der Sendung noch der übliche Blick aufs Wetter. Die Nacht wird aufgelockert bis wolkig, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad, es wird also kühl. Morgen steigen die Temperaturen rasch an auf 16 bis 20 Grad bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Ab Samstag dann wird es aber wieder deutlich kühler und auch regnerisch. Das war die SR Info Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Schön, dass Sie dabei waren.